Liebe Artfriends, liebe Kulturinteressierte, liebe Mönchengladbacher, liebe Künstler, liebe alle, heute halte ich ein Interview mit Hoka One. Die meisten kennen ihn eigentlich schon. Er ist nämlich ein Künstler aus Mönchengladbach und er wird uns erzählen, wie es dazu kam, dass er Künstler geworden ist, was ihn inspiriert, welche Pläne noch auf seiner To-Do-Liste stehen. Und welche Projekte er zum einen schon gemeistert hat und welche noch auf seinem Lebensplan stehen. In den Anfängen seiner Karriere zählte er sich vielleicht noch zur Graffiti-Szene, aber aktuell muss man eigentlich gar nicht spezifizieren, was wirklich jetzt sein Metier ist, weil es nämlich sich aus Typo und Kalligrafie oder auch aus Illustrationen zusammentut. Aber mehr dazu jetzt im Interview. Also, ich heiße euch herzlich willkommen. Ich bin Julia, die Sprecherin der MG Art Friends. Und ja, ich freue mich jetzt erstmal auf das Interview mit Hoka One. Wie kamst du dazu, dass du gesagt hast, okay, ich werde Künstler? Und wann war der Zeitpunkt, als dein Weg so ziemlich klar war?
Also ich glaube, es gab jetzt keinen exakten Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt will ich nur noch malen. Das war ein bisschen anders. Ganz kurz, also so ganz grob, wie der Weg war. Ich bin damals nach der Hauptschule in eine Lehre gegangen, eine Lehre zum Industriemechatroniker gemacht. War da an sich auch ganz happy, wollte dann in Richtung Maschinenbau weitergehen und habe aber irgendwann so einen Klickmoment gehabt, wo ich mich mit einem Freund unterhalten habe, der dann sagte immer, wenn er das irgendwie jetzt Abendschule mal, also mit Abendschule machst, dann hast du ja gar keine Zeit mehr zu malen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt, wo ich in der Ausbildung war, schon lange Graffiti gemalt. Noch so ganz klassisch, mit 12 Jahren angefangen. Genau, nachdem dieser Moment war, wo ich dann halt meinen Plan in Frage gestellt habe, genau, ging es eigentlich relativ schnell, dass ich nach der Ausbildung ja gekündigt habe und Fachabitur nachgeholt habe und ein Studium in Kommunikationsdesign angefangen
Ah,
habe.
schön, ja.
Und ich hatte zu dem damaligen Zeitpunkt schon Aufträge gemalt in der Lehre, immer mal so nebenher. Hatte mit dem Studium aber eigentlich gar nicht vor, unbedingt in die Richtung zu gehen, sondern da war ich noch sehr begeistert von Fotografie, Videografie und alles und wollte eher so in so einen Fotofilmbereich gehen. Ja, im Studium hat sich das dann so ein bisschen rauskristallisiert, dass das ein bisschen weniger wurde. Ich meinen Schwerpunkt dann doch eher auf Illustration gelegt habe. Typografie interessiert war ich, also klar auch, ist ja mit einer meiner Schwerpunkte so bei meiner Arbeit, nur gar nicht so in dem, ich sitze am Rechner und baue Schriften oder ich sitze am Rechner und setze die und layoute jetzt Magazine oder sowas. Das hat sich dann auch so nach der Hälfte irgendwie, habe ich dann gemerkt, dass viele Dinge interessant waren in dem Studium, aber genau, am Ende das, was ich mache, dann doch eher ein bisschen autodidaktisch war nach wie vor.
Ja.
Genau, weil man da jetzt nicht lernt, wie man, also man lernt viel über Buchstaben, aber man lernt nicht, wie man, also sowas wie Lettering oder Kalligrafie, sowas gibt es ja gar nicht, ne? Und ich meine, ich glaube, das, was mir am meisten geholfen hat, war Illustration, definitiv.
Okay,
Ja.
ja. Und wann war das so ungefähr, als es sich herauskristallisierte, dass du dich
Ja.
da, dass du den Schwerpunkt so setzt?
Also allgemein der Switch, der war 2013. Das war auch das Jahr, in dem ich mich dann als freischaffender Künstler, also einfach beim Finanzamt was angemeldet habe, damit ich mal eine Rechnung schreiben kann. Und das rauskristallisieren, ich glaube, das war wirklich ein fließender Prozess, weil ich ab dem vierten, fünften Semester wurde es mit Aufträgen immer mehr und bin dann immer weniger zur Hochschule gegangen, habe immer weniger studiert. Ich bin jetzt gerade im 15. Semester und
Upsi.
mache jetzt dieses Jahr meinen Bachelor, weil es ja jetzt dieses Jahr halt ein bisschen ruhiger ist. Und ja, es war echt, also tatsächlich eigentlich eher so ein fließender Übergang, der dann einfach irgendwann so da war, da ich dachte, okay, jetzt male ich eigentlich die ganze Zeit nur, mache die ganze Zeit nur Projekte und habe gar keine Zeit so wirklich für die Hochschule. Also es war keine nicht so eine bewusste Entscheidung, dass ich gesagt habe, alles klar, ab heute oder ab morgen werde ich das nur noch
Ja.
machen, und sondern das hat sich einfach so, das ist so gewachsen.
Ja,
Einfach.
schön, ja. Und ich glaube, am Anfang ist es ja auch noch definitiv so, dass man irgendwie die Leidenschaft hat und dass man merkt, oh, ich habe da bestimmt auch ein Talent drin, aber dass man nicht darin vertraut, okay, das ernährt mich, sage ich jetzt mal so. Und dass so im Laufe der Zeit eben das Selbstbewusstsein wächst und auch die Resonanz natürlich von außen anders wird. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass es dann wirklich so ein Prozess ist. Und ich glaube auch am gesündesten vielleicht. Also mein Ziel ist es, und dann ist man vielleicht auch was verbissen oder so.
Ja.
Ja.
Ja, ich glaube, das ist so ganz organisch irgendwie gewachsen alles.
Ja,
ja.
Sehr
am
schön.
Anfang war es immer so, auch cool, ein gutes Zubrot. Und dann habe ich mir, ah, okay, ich kann mir Studium und Wohnung davon noch irgendwie finanzieren. Und dann war es irgendwann so, dass ich dachte, okay, jetzt irgendwie kann ich davon ja auch also so komplett leben.
Ja,
und
klasse.
Das war dann einfach so, ja, das war dann irgendwann da.
Ja.
Und dann dachte man, okay, abgefahren, dass das funktioniert. Ist natürlich mal, wenn Leute einen fragen, ja, was machst du denn? Es ist immer, wenn man das, also es ist eh immer sehr schwer zu erklären, was man macht. Und dass man damit halt auch Geld verdienen kann. Ich meine, wenn man will, kann man damit auch viel Geld verdienen. Und also es ist halt ein Markt auf jeden Fall da.
Ja.
Wenn man so in so einem Bereich Graffiti, also wenn man jetzt nicht unbedingt klassische Graffiti-Buchstaben malt, sondern wenn man, ich sag mal, Leute, die jetzt zum Beispiel illustrativer, fotorealistisch arbeiten, die haben natürlich, ne, weil ich sag mal, irgendwie die Uta und der Uwe, die finden es dann cooler, irgendwie ihren Hund auf die Garage zu bekommen, anstatt jetzt irgendwie einen Schriftzug, den man gar nicht lesen kann. Ne?
Ja. Und wie schaffst du da die Balance zwischen Aufträgen und immer noch dich dabei zu behalten, sozusagen? Also, dass du quasi nicht in diesem, was ja relativ einfach wäre, eigentlich Aufträge einfach abzuarbeiten sozusagen. Und dann habe ich manchmal aber auch, das sehe ich auch öfters bei anderen Künstlern, verkaufen die so ein bisschen ihre Seele, sage ich mal, was dann auch aus der Handlung, also oder aus der Situation, in der sie sind, entspricht und das wieder verständlich ist. Aber wie findest du da die Balance?
Also ich glaube, wenn man davon allgemein so im künstlerischen Bereich oder jetzt speziell irgendwie bei dem, beim Malen, beim Sprühen, dass man oder der Großteil da am Anfang gar nicht drum herum kommt, dass man vielleicht auch mal seine Seele verkauft. Ich meine, ich habe auch Dinge gemacht, die ich jetzt nicht mehr machen würde. Das ist bei mir auch einfach, ich bin da einfach neugierig, probiere einfach aus und denke mir, okay, das ist was ganz Neues, ganz anderes, okay, komm, mach einfach so. Und dann hat man es gemacht und dann nach dann gemerkt, okay, cool, mache ich nochmal oder boah, nee, setz mich nicht nochmal 3 Tage auf eine Messe und beschrifte individuell Jutebeutel für Leute, die dann da alles Mögliche drauf haben wollen.
Ja.
So, das dann so aber einfach mal gemacht und dann weiß man ja, ob es cool ist oder nicht.
Stimmt, ja.
Und beim Thema Balance finden, ich glaube, am Ende ist natürlich auch mal die Frage, wie präsentiert man sich? Wenn man jetzt Brötchen verkaufen will, aber eigentlich Torten verkaufen, dann muss man halt die Brötchen irgendwie mal so ein bisschen aus dem Sortiment nehmen, mal selber investieren und eine Torte backen und die ins Schaufenster stellen. Weil dann sehen die Leute, ach, der Herr Mumm, der macht ja auch Torten und kaufen dann eine Torte. Und so habe ich das auch so ein bisschen dann in meinem Internetauftritt und so gemacht, dass ich früher diese realistischen Sachen, irgendwelche Sonnenuntergänge, Leuchttürme, solche Geschichten, auf die ich keine Lust mehr hatte, die habe ich dann runtergenommen. Und habe dann nur noch eigentlich meine freien Arbeiten hochgeladen. Die Leute, die dann auf mich gestoßen sind, haben dann nur noch das gesehen.
Ja, so. Sehr gut.
Und klar kommen noch Anfragen für Dinge, also für diese klassischen Dinge. Genau, aber dann sehen die halt das. Und dann kommen im besten Fall auch die Leute, die dann das haben wollen, was sie da sehen. Und genau, ich meine, das ist dann immer teilweise noch irgendwo, ist man natürlich dann nie frei, weil es dann immer mal Vorgaben gibt. Aber das war jetzt für mich so, wo ich sage, okay, das ist so eine, damit kann ich halt leben, das ist okay. Da mache ich nicht irgendwas nur, weil ich das Handwerk kann und weil ich damit jetzt ein Geld verdiene, sondern auch was, wo ich noch was von mir reinbringe. Und wo ich auch so in meinem Stil, in meinen freien Arbeiten, also was meinen freien Arbeiten dann auch noch was bringt.
Ja, das führt mich auch schon zur nächsten Frage. Und zwar, wie schaffst du das, Künstler und Manager sozusagen unter einen Hut zu bringen, weil es ja mittlerweile so ist, dass Künstler sich auch selbst vermarkten müssen und dass auch, also man studiert ja nicht Kunst und gleichzeitig noch BWL oder sowas oder Management. Lernt man davon anderen oder wie hast du das gelernt? Wie schaffst du das?
Also, da hat mir natürlich einmal schon das Studium auch ein bisschen geholfen, weil Kommunikationsdesign, da geht es ja auch halt sehr viel um Kommunikation und wie vermittelt man was oder wie spricht man eine gewisse Zielgruppe an. Dann ist auch, bin selber sehr interessiert so an Kommunikation und wie Menschen miteinander umgehen und Psychologie und alles, was irgendwie so da dazugehört. Und habe mich da die letzten Jahre einfach viel mit beschäftigt und dann auch gemerkt, dass, also was das Thema Vermarkten angeht, dass es natürlich gut ist, wenn man gute Sachen macht, aber es natürlich nichts bringt, wenn die Leute das nicht kennen, wenn man das nicht zeigt oder wenn man nicht rausgeht. Also ich glaube, dass ich oder glaube fest daran, dass man viel Projekte bekommen kann, einfach nur, wenn man auch cool mit den Leuten ist. Das, wie gesagt, ist natürlich schön, wenn man gute Arbeit macht, die dann aber keiner kennt oder wenn man jetzt mit Menschen nicht zurechtkommt, glaube ich, das ist immer schwierig. Und ja, die gibt, weiß ich nicht, also das hat man auch so in der Geschichte gibt es auf jeden Fall einige Leute, die auch sagen, ja, es gibt so viele, die in dem, was ich mache, besser sind, aber die sind mit den Leuten nicht zurechtgekommen. Und ich glaube, das so zum Thema Vermarkten, halt viel rausgehen, viel auf Veranstaltungen gehen, auch mal sagen, hey, das bin ich, das mache ich, guck mal. Und ich glaube, viele sind da immer eher zurückhaltender und sind dann, quatschen jetzt dann nicht auch irgendwie Leute an oder zeigen dann einfach mal ihre Arbeit. Nur, ja, also es ist ein Eigeninteresse einfach gewesen, das mit zum Managen und Malen. Ich gemerkt habe, okay, es bringt halt nichts, wenn ich das einfach nur mache und die Sachen kennt niemand.
Aber dann kannst du ja auch quasi dich glücklich schätzen, dass du auf jeden Fall diesen Skill hast, dass du auf die Leute zugehen kannst und so. Weil, wie gesagt, für manche ist es halt einfach super schwer, diese Schwelle zu
Voll.
überwinden.
Ich glaube, das kann man natürlich trainieren, absolut. Also es für mich auch in den vergangenen Jahren habe ich natürlich auch viel gelernt, bin auch immer mal aus meiner Komfortzone raus. Ich meine, so allgemein bin ich sehr interessiert an Menschen und zwinge mich jetzt nicht irgendwie dazu, wenn ich keine Lust habe, mit irgendjemandem nicht zu reden oder so oder mal auf einer Veranstaltung bin und mal nicht so gesprächig bin, dann ist das halt mal so, ne? Weil ich jetzt vom Kernwesen auch eher introvertiert bin und nicht keine Rampensau bin. So, aber da muss man dann mal ein bisschen aus sich herauskommen. Aber nee, wie gesagt, ich glaube, das ist einfach so ein Grundinteresse, einfach mit Menschen in Kontakt zu treten.
Ja, sehr schön. Und was mich am meisten eigentlich interessiert ist, woher du deine Inspirationen nimmst.
Also es gibt nichts, also jetzt so nichts Spezielles irgendwie, dass ich jetzt das aus Zeitschriften oder Social Media, ist am Ende alles irgendwie, wo ich die herhole. Ich muss sagen, dass ich jetzt in den vergangenen Jahren sehr wenig mich mit so Kunstbüchern oder Schrift oder Illustration beschäftigt habe, sondern eher mit anderen Sachen. Aber auch da, also es ist irgendwie aus allem. Also wenn ich spazieren gehe, wenn ich Geschäfte sehe, Reklamen sehe, wenn ich im Internet unterwegs bin, wenn ich mal hier und da irgendwo durchblätter, das kommt da eigentlich überall her. Natürlich klar, aus der Graffiti-Szene, aus der von den Sign-Paintern, auch aus der abstrakten Kunst und überall eigentlich am Ende, ne? Auch Farben, teilweise mal Farbkombinationen, auch aus der Natur, finde ich immer
Schön,
toll. Teilweise, wenn man sich Tiere anguckt, was für krasse Farbkombinationen die haben. Und ja, die Inspiration kommt überall her. Aber was das Thema dann so Entwicklung angeht, ich glaube, manche denken, dass sie sich immer, dass ihnen Inspiration fehlt für Ideen. Glaube ich, dass es weniger die Inspiration ist und mehr die Transpiration, also mehr dass man was macht. Am Ende halt also dass die Praxis halt eher, dass es was zählt. Ja. Weil ich glaube, dass manche denken, okay, man muss sich jetzt hinsetzen, irgendwie ein bisschen meditieren und dann kommen irgendwie die Ideen. Aber am Ende glaube ich, dass es eher kommt, wenn man sich einfach hinsetzt und macht. Und das finde ich, also sehr, auch der Prozess, den finde ich irgendwie inspirierend. Und da kommen dann, also bei mir ist es so, dass die meisten Ideen irgendwie kommen, wenn ich dann auch was mache. So, und ich hatte lange auch diesen Glaubenssatz, irgendwie, ja, keine Inspiration und es tut sich nichts und hockte dann rum und Aber klar, wenn ich rumhocke und nur darauf warte, dann ist klar,
Dann
dass
kommt
irgendwie
nichts.
nichts passiert, ne?
Ja.
Also dann sollte man sich schon eher halt hinsetzen und wirklich was machen.
Ja.
Ich meine, wie ein Bodybuilder oder so, der meldet sich auch nicht im Fitnessstudio an und trinkt ein paar Proteinshakes und
Die sind voll
wird dann irgendwie Bodybuilder, sondern
Muskeln.
man muss halt oder Fahrrad fahren. Das muss man dann halt machen, um es zu lernen, ja.
Und hast du es denn manchmal, dass du irgendwie, also manchmal hat man ja auch mit Freunden so einen Deep Talk oder man wird so mega philosophisch oder so und dass das dich irgendwie triggert oder dich so Themen inspirieren oder ist das gar nicht so, was dich inspiriert?
Ah, doch schon. Also gerade unterhalten, das mag ich sehr gerne. Wenn es dann so ein bisschen von dem oberflächlichen Smalltalk weggeht, da bin ich immer für zu haben. Und also klar, das kommt auch mal vor, dass mir da dann irgendwie was in den Sinn kommt. Irgendwie gerade in einem Gespräch, wenn man sich austauscht. Ne? Gerade wenn zwei Menschen oder mindestens zwei Menschen zusammenkommen, sitzen zwei meist sehr unterschiedliche Hirne gegenüber. Und zwei Hirne sind halt besser als eins,
Ja, das
ne?
stimmt.
Und das, also es ist eh dann in so einer Gruppe, gerade wenn die Gruppe sehr divers ist, finde ich das immer klasse für Ideen. Also klar, sowas ist auch, das natürlich dann auch irgendwie, also kann auch sehr inspirieren. Aber es ist ja dann auch wieder, da muss man ja was machen, da muss man sich dann ja unterhalten und austauschen.
Also früher war das ja auch so, dass Künstler dann gereist sind extra. Würdest du sagen, das ist bei dir auch so? Oder sagst du dann eher bei einer Reise, okay, Kopf aus, jetzt mache ich mal was ganz anderes, jetzt genieße ich mal einfach mal nicht die Arbeit? Weil ich kann mir vorstellen, als Künstler ist es so ein, es ist halt nicht Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr und jetzt ist der Kopf aus, sondern es ist halt irgendwie immer. Oder mal nicht, aber dann halt wieder. Also unkontrolliert sozusagen.
Das begleitet einen natürlich die ganze Zeit. Ne? Also deswegen finde ich es immer wichtig, also das habe ich für mich herausgefunden, dass ich unbedingt Ausgleich brauche und dann zum Beispiel, wenn ich jetzt lese oder so, halt mich mit ganz anderen Dingen beschäftige oder dann irgendwie auch Sport treibe und jetzt nicht den ganzen Tag irgendwie Graffiti-Dokus oder Künstlerfilme oder irgendwas gucke, abends dann noch irgendwie durch Kinderkunsthistorie oder so irgendwelche Bücher durchblätter, also das dann halt zu viel. Das, vielleicht bin ich auch einfach zu neugierig, aber das gerade dieses in anderen Ländern Bilder zu malen, ist immer sehr, also immer eine Sache, die ganz oben auf der Liste steht. Also
Schön.
wenn ich weiß, okay, jetzt geht's da und dahin, ob es jetzt irgendwie mal beruflich war oder ob ich jetzt privat irgendwo hin verreise, ja, dann hat das eigentlich schon immer einen Fokus. Sei denn, ich gehe jetzt wirklich wandern und sage, ich gehe jetzt einfach nur mal in die Natur, kann ich auf jeden Fall nicht. Und beim Thema Reisen, also es gab natürlich schon mal irgendwie kleine Trips. Ich war jetzt noch nie super lange weg, aber in den meisten Fällen ist es schon so. Aber meist, wenn ich weg bin, dann will ich eigentlich schon malen. Also das ist irgendwie was Freies male. So, es hat
Ja.
dann für mich aber auch wieder nichts irgendwie mit Arbeit oder sowas, mit Jobs zu tun. Also das kann ich, obwohl das irgendwo ein bisschen ähnlich ist, kann ich das dann da auch voneinander trennen.
Okay. Und du hast gerade gesagt, es steht oben auf deiner Liste. Hast du sowas wie eine To-Do-Liste oder noch so, das will ich auf jeden Fall mal machen?
Mehr im Sinne von, also was ich nicht, ich habe nicht dieses, klar, also ich habe ja auch kein, jetzt kein Abitur oder so gemacht, aber ich habe nach der Schule, ich habe lückenlos immer was gemacht, so von der Schule in die Lehre, das. Und habe nie dieses klassische, okay, ich gehe jetzt nach Neuseeland oder nach Australien mal für ein halbes Jahr oder ein Jahr. Das habe ich nie gemacht. War auch allgemein, glaube ich, nie länger als 2 Wochen mal irgendwo. Und würde schon gerne mal eine etwas längere Zeit in ein anderes Land gehen, auch so für die Sprache und allgemein, um mal eine längere Zeit woanders irgendwie zu leben. Und sei es jetzt erstmal 1 Monat, 2 Monate oder so. Das schon, das steht so auf meiner Liste. Also auch eine für mich wichtige Sache ist, irgendwie einen Fußabdruck zu hinterlassen. Wir leben hier so im Luxus und man kann halt mit sehr wenig auch sehr viel für andere tun. So, und hat er einen guten Fußabdruck zu hinterlassen, irgendwas mit Impact. Das ist eine Sache, die so auf meiner Liste steht.
Ja.
Zum Beispiel mit unserer kleinen Organisation, die wir haben in Köln.
Und was ist die Organisation in Köln?
Also Makuyuni Cologne, Makuyuni e.V. Das ist eine kleine NGO von zwei Kollegen von mir. Genau, den Andi, den habe ich vor ein paar Jahren mal kennengelernt und der erzählte mir irgendwie ein Jahr später von diesem Projekt, wo er auch, beziehungsweise was er mit dem Kollegen dann auf die Beine gestellt hat. Und ja, ich habe die Jungs dann da immer ein bisschen Support und bin halt mittlerweile quasi ein fester Teil davon. Und was wir machen, den Bau von, also wir haben jetzt eine Schule fertig in Tansania. In einer Community, in einer Maasai-Community.
Ach, cool.
Und genau, der Jan, der hat damals den Lalahe, ist ein Maasai, da kennengelernt und hat selber auch so solche Projekte da drüben gemacht. Und genau, und die beiden Jungs haben sich dann hier entschlossen, nachdem beide auch mal da waren, unabhängig voneinander, lass uns doch hier was machen und die von hier supporten und dann irgendwie Aktionen machen und Geld sammeln. Und genau, was da drüben halt jetzt auch nicht so easy ist für die und es halt für uns hier relativ einfach ist. Wir haben jetzt in der Zeit, wo alles so ein bisschen ruhiger war und man dann viel über das Internet gemacht hat, da haben wir dann irgendwie jetzt knapp 15.000 Euro für einen Brunnen, nur über
Ach,
Social Media am
klasse.
Ende eingenommen.
Ja.
Ja, und das muss man mal überlegen, wie. Also klar, es steckt da auch Arbeit hinter, aber am Ende mit wie wenig Aufwand und gefühlt vom Bett aus mit dem Handy, dass man sowas
Ja.
halt hier machen kann. Ne? Und für die Menschen da drüben ist das halt,
Ja, Gold wert.
ja, genau. Und da waren wir auch Anfang des Jahres mal, haben die besucht und haben uns die Schule mal angeguckt. Ich habe der Schule auch noch den Namen so als Schriftzug verpasst.
Ah, schön.
Und genau, haben die Menschen da drüben mal kennengelernt und haben auch so ein bisschen geguckt, wie so der aktuelle Stand bei Lalahe und Lazaro, bei den beiden Jungs. Genau, ein bisschen geguckt, wie es halt weitergeht. Und das ist echt eine sehr schöne Sache. Also auch so mein faszinierendster Trip, den ich bisher
Ja, das
gemacht
glaube
habe, das
ich.
so zu sehen. So komplett unterschiedliche Kulturen und aber am Ende sind wir halt alle nur aus Fleisch und Blut,
Ja,
ne?
ja.
Ja, unterscheidet man sich dann doch nicht so stark.
Nee, das stimmt. Und diese Schule, das war ja keine Spendenaktion, das war ja anders. Da habt ihr ja das Geld anders zusammen gesammelt sozusagen. Wie fand das statt?
Es waren verschiedene Aktionen. Also ein sehr großer Teil kam über die Bücherbörse. Das ist im Prinzip auch ein Verein in Köln. Und die haben also Makuyuni Cologne dann supportet, haben gesagt, okay, alles, was wir hier einnehmen, das bekommt ihr. Das kann ich mir, das waren, glaube ich, um die 40.000 Euro, die dann da zusammenkamen. Und dann habe ich zum Beispiel mit den beiden Jungs, mit Andi und Jan, haben wir eine Aktion auf der Beyond Tellerrand gemacht von dem Marc Thiele in Berlin. Und da habe ich T-Shirts und Pullover designt und die haben wir dann vor Ort einmal verkauft. Und die Spenden sind dann auch, also alles, was bei uns reinkommt, geht eins zu eins rüber. So, wir haben jetzt keine Verwaltungsgebühren oder irgendwas. Und auch jetzt die Pullover und die T-Shirts, die waren dann auch quasi aus der eigenen Kasse, haben wir das dann produziert und genau dann da drüben verkauft. Die Leute haben auch so gespendet, das war zum Beispiel auch noch eine Aktion. Dann haben die mit einem Barbier da drüben mal eine Aktion gemacht, wo die Geld gesammelt haben. Also immer so verschiedene Dinge. Dann kommen so mal ein paar Spenden rein, aber sehr viel läuft über oder lief über so Veranstaltungen und mal so Kooperation mit anderen zusammen oder ich verkaufe mal ein paar Bilder und sage, okay, der Erlös von den Bildern geht halt auch eins zu eins da rein, so mal verschiedene
Klasse,
Sachen.
ja, sehr schön. Okay. Cool, das finde ich echt super faszinierend, dieses Projekt. Also auch wunderschön, dass man halt, also dass man irgendwie sagt, ja, ich mache Kunst und natürlich ist das Geld auch für mich, aber dass man dann schon sagt, nee, das geht auf jeden Fall dann auch nach Afrika und um denen dort was zur oder eine bessere Lebensqualität zu ermöglichen. Und du hattest mir schon ein bisschen von der Reise erzählt. Und wie war das dann, als ihr dann da aufgetreten seid? Kannten die euch schon? Wussten die, wer ihr seid? Oder wie fand das statt, als ihr euch gegenseitig begegnet seid?
Also ich war das erste Mal da, mich kannte da drüben überhaupt gar keiner, überhaupt niemand. Andi war schon zweimal alleine da, auch einmal mit seinem Sohn, was ich mega fand. Ich weiß gar nicht, wie alt er da war, 10, 11 oder so,
Sehr
dass er ihn mit
schön.
da hingenommen hat. Jan war damals als Volontär da für eine ganze Zeit. Da hat er die Jungs auch kennengelernt. Da kam es auch ein bisschen zustande. Er ist dann zurück nach Köln, hat dem Andi davon erzählt, von dem Projekt. Der sagte, ah geil, da muss ich unbedingt mal hin. Ist dann alleine dahin geflogen, kannte niemanden. Hat die Jungs dann da kennengelernt, ist zurückgekommen, hat dann gesagt, lass uns was gründen. So, und ich bin dann sehr spontan, kurz vor Weihnachten, nach Weihnachten oder so, haben wir gesagt, okay, lass an Silvester dahin fliegen. Und dann sind wir sehr spontan dahin. Und ja, die Begegnung, also die beiden Jungs und die Menschen da sind halt auf, super herzlich. Natürlich wird man da, also sind die einzigen Weißen da gewesen. Das ist dann natürlich schon, was heißt eine Attraktion, aber man merkt das schon. Es ist interessant zu merken, wie das für Leute ist, die zum Beispiel auch hier hinkommen und die ganze Zeit irgendwie angeschaut werden, weil die vielleicht jetzt in Anführungszeichen anders sind oder jetzt anders halt aussehen. Das war schon spannend, die ganze Zeit so im Fokus zu sein irgendwie und so betrachtet zu werden und mal angequatscht zu werden. Und die Reaktion war natürlich auch sehr unterschiedlich, aber durchweg eher positiv. Und tolle Zeit, auf jeden Fall
Glaube
tolle, tolle
ich.
Erfahrung.
Ja.
Ja, alles sehr, sehr natürlich, auch so was so Tierhaltung und sowas angeht. Ne? Klar, die essen da Fleisch, aber es ist da halt wesentlich natürlicher als hier, dass dann
Ja.
mal ein Tier irgendwie geschlachtet wird und das wird dann zu 100% auch irgendwie verwertet, als Beispiel.
Habt ihr dann auch mit denen gegessen? Gab es dann auch so dieses Ritual am Tisch, dass der Älteste dann irgendwie den Fischkopf kriegt oder sowas?
Das jetzt so in der Art nicht. Also wir wurden ja in der Schule von der Okeshima-Community empfangen mit so einer Zeremonie. Das war auch unglaublich abgefahren. Als dann so die Frauen und die Dorfältesten dann so tanzend auf uns
Cool,
zukamen und haben uns dann
ja.
so tanzend mitgenommen, uns alle begrüßt, haben uns hingesetzt und dann standen die um uns herum, haben gebetet, ein bisschen gesungen, haben uns dann auch so diese Maasai-Umhänge noch gegeben, die wir dann anhatten und genau, und haben uns dann da die vor Ort ein bisschen die Schule angeguckt und die haben dann eine Ziege vorbereitet, die wir dann mit denen da in einem
Wow.
Raum gegessen haben. Und ja, nicht so lecker.
Okay.
Nee. Aber ja, wir haben uns natürlich mit den Ältesten da zusammen, dann haben wir uns da zusammengefunden. Aber am Ende waren es irgendwie alle, die da waren. Aber man merkt schon, da drüben ist das schon sehr, haben die alle natürlich dann sehr viel zu sagen, zum Beispiel bei den Entscheidungen von der Schule war das so, dass wir in dem Klassenraum waren, haben überlegt, wie machen wir weiter, wie werden die nächsten Klassenräume angebaut. Und ja, wir waren dann mit allen im Raum. Lalahe hat das dann vorgestellt und im ganzen Raum, alle, die da waren, haben dann zusammen diskutiert und dann wurde halt entschieden. Also das fand ich eine tolle Sache, dass man mit allen einfach mal zusammensaß und
Ja.
genau, direkt Entscheidungen auch getroffen wurden.
Ja. Okay, das ist jetzt dein vergangenes Projekt, wovon du erzählt hast. Und was steht jetzt an? Was sind jetzt in naher Zukunft deine nächsten Pläne?
Also ganz aktuell und ganz oben auf der Prioritätenliste ist mein Bachelorabschluss. Also ich habe jetzt am kommenden Mittwoch noch zwei Prüfungen und kann danach den Bachelor anmelden. Und was jetzt so Aufträge, Projekte angeht bezüglich Malen, da gestalte ich einmal jetzt übernächste Woche in Untereicken hier in Mönchengladbach eine Schule, eine Fläche und habe dann noch einen Workshop in Elsdorf mit einer gemischten Gruppe. Da gestalten wir auch einen großen Teil von einem Schulgebäude zusammen. Genau, und was jetzt noch nicht so ganz klar ist, wo ich mich aber sehr freuen würde, wäre ein Projekt, wo ich auch eine relativ große Wand gestalte und da sollen noch so dreidimensionale Elemente mit eingearbeitet werden. Da war jetzt der Kunde schon von der Idee begeistert, dass ich quasi einen individuellen Schriftzug anfertige und daraus wird dann so eine Neonröhre, also so eine Neonschrift hergestellt. Also diese Neonschrift wäre dann das dreidimensionale Element. Ja, und ich würde die Neonschrift dann mal nicht malen, ausnahmsweise, und genau, die würde da anhängen. Das finde ich cool. So eine eigene, die eigene Handschrift quasi aus Glas geformt irgendwo hängen zu sehen.
Ja, das stimmt.
Das finde ich schon cool. Ja, das sind jetzt so in naher Zukunft die Dinge, die anstehen.
Okay, spannend. Und dann hast du ja auch deinen Online-Shop und auch neue Socken hergestellt. Das heißt, man kann quasi auch Werbeträger werden für dich.
Quasi.
Ja, sehr schön. Wie willst du ein paar Adressen nennen vielleicht noch? Jetzt gerade kannst du ein bisschen für Werbung nutzen, den Podcast, wenn du möchtest.
Ein paar Adressen. Ja, auf jeden Fall, wer interessiert ist an dem Projekt, mal Makuyuni, also Juni mit Y, Makuyuni Cologne. Gerne irgendwie bei Instagram oder auch im Internet schauen, sich das Projekt mal anschauen. Wie gesagt, sind im Kern sind wir 30 Leute knapp. Ist eine sehr, sehr coole Truppe. Freuen uns auch immer über Leute, die da irgendwie auch Bock drauf haben und mit dazukommen. Genau, das wäre jetzt so eigentlich fast das Wichtigste. Und klar, wer jetzt irgendwie Interesse hat, sich meine Arbeit mal anzuschauen, findet man dann auch im Internet, in den sozialen Kanälen, einfach mal unter Hooker One oder Steffen Mumm schauen. Einen Online-Shop habe ich auch. Ja, wer da Interesse hat, da freue ich mich natürlich auch sehr gerne. Genau. Aber geht lieber mal auf Makuyuni. Wobei, man kann in meinem Online-Shop auch Sachen kaufen, die dann direkt 1:1 gespendet werden.
Oh,
dahin.
Cool.
Also lohnt es sich ja auch da mal vorbeizuschauen.
Ja.
Genau.
Sehr schön. Okay. Ja, vielen Dank für das Interview. Es war sehr schön. Dann bin ich auf jeden Fall gespannt auf deine nächsten Arbeiten und nächste Projekte.
Cool, alles klar. Danke dir.
Das war die dritte Folge des MG Art Trends Podcasts. Hooker One und ich, Julia, wir verabschieden uns von euch. Schön, dass ihr dabei wart. Und ich denke, ihr fiebert genauso wie ich auf die nächste Folge. Die vierte Folge wird dann im August auf euch warten. Bis bald!